Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen Herrn Peter Ruch. Peter Ruch dürfte dem ein oder anderen Abonnenten der Eigentümlich Frei bekannt sein. Er ist renommierter Pfarrer im Ruhestand, Stiftungsrat beim Liberalen Institut in Zürich und er schreibt immer die Kolumne auf der letzten Seite der Eigentümlich Frei, wie man sie hier mit einem kleinen Jesusbildchen sehen kann. Und heute freue ich mich darauf, ein bisschen über Christentum und libertäres Gedankengut zu reden. Herzlich willkommen, Peter Ruch.
Danke. Ich muss vielleicht noch korrigieren. Dem Stiftungsrat des Liberalen Instituts gehöre ich nicht mehr an, bin zurückgetreten nach ziemlich langjähriger Mitgliedschaft. Aber ich bin natürlich noch verbunden mit dem Liberalen Institut.
Aber ist das kurzfristig oder hat die Eigentümlich Frei das einfach nicht aktualisiert?
Ja, die haben das nicht aktualisiert. Vielleicht war das mein Fehler. Ich bin vor ungefähr knapp zwei Jahren zurückgetreten aus dem Stiftungsrat.
Okay, dann geben wir das mal so weiter.
Ich hab's mitgeteilt. Ja, dem ja. Martin Moschasti habe ich es mitgeteilt. Er weiß es nun.
Okay, alles klar. Lassen Sie uns vielleicht einfach ein bisschen darauf kommen, Christentum und libertäre Werte. Sie vertreten im Grunde genommen beides. Es gibt unter den libertären Christen sowie Atheisten. Wie würden Sie sagen, ist das Christentum im allgemeinen christliche Lehre gut verbandelt mit libertären Werten, also Eigentumsrechten und alles, was uns sonst so wichtig ist?
Ich würde mal beginnen beim Judentum. Mhm. Und dass die Geburtsstunde des Judentums war ja der Auszug der Israeliten aus Ägypten, beschrieben im zweiten Buch Mose, Exodus. Und es ist interessant, die beiden Systeme zu vergleichen. Die waren dort in Ägypten. Ägypten war eine sogenannte orientalische Despotie. Das heißt, es war ein streng hierarchisch gegliedertes autoritäres System und das hatte seine Gründe. Denn das Wasser, um zu überleben, kam ja nicht von oben, nicht vom Regen, sondern vom Fluss, nämlich vom Nil, also genau gleich wie in Mesopotamien. Und um das Wasser zu gewinnen, musste man umfangreiche Kanalsysteme erstellen und das ging nur, wenn jeder, natürlich Handarbeit, das ging nur, wenn jeder weitgehend gehorchte und das machte, was man ihm sagte. Also die bewundernswerten Kanalsysteme und überhaupt Bauwerke im alten Ägypten beruhen darauf, dass das ein sehr autoritäres System war. Es war eigentlich ein Sklavenreich. Und die Israeliten waren dorthin geraten aus Gründen des Wassermangels in ihrem eigenen Wohnbereich, wo sie zuvor waren. Und sie waren nicht die Einzigen. Und Ägypten hat dann diese Ankömmlinge integriert, aber zugleich auch als Sklaven in einen bestimmten Status versetzt. Und nun beginnt also die Geschichte damit, dass Mose die Berufung erhält, die Israeliten hinauszuführen aus Ägypten. Und das ist überraschend. Das war also ungefähr nach 430 Jahren. So erzählt das die Bibel. Und das ergab eine sehr fundamentale Veränderung. Also zunächst einmal waren sie nicht mehr dem System unterworfen. Sie waren nicht mehr Untertanen oder Sklaven des Pharao, sondern sie wurden in eine Freiheit geführt, wobei sich natürlich der Pharao und seine Adlaten dagegen wehrten. Die hatten keine Lust, diese Mitarbeiter und diese Arbeitskräfte zu verlieren. Mose seinerseits war ja im ägyptischen Milieu aufgewachsen und war eigentlich als Ägypter sozialisiert und hat dann aber die Berufung von Gott bekommen, seine Israeliten, von denen er abstammte, hinauszuführen. Nun war das eine lange Geschichte mit den 10 Plagen, bis es endlich soweit war. Und dann kann man sich fragen, was war nun die Alternative zum autoritären System? Die Alternative war zunächst einmal ein gewisses Chaos. Also sie wanderten durch die Wüste auf verschiedenen verschlungenen Umwegen und schließlich gab ihnen Gott die 10 Gebote. Mhm. Und das ist nun das ganz Entscheidende. Also hier erleben wir etwas, was bei jedem Liberalen weit oben steht, nämlich Recht vor Macht. Es geht also nicht darum, dass ich einer übergeordneten Stelle gehorche, sondern es geht darum, dass ich das Gesetz einhalte und dieses gilt nun für alle. Und das Gesetz, das ist sehr einfach strukturiert, also Sie kennen das, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, kein Gottesbild machen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen und dann das Sabbatgebot und dann schließlich die horizontalen Gebote zwischen Mensch und Mensch, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten und nicht begehren nach dem, was dein Nächster hat. Also das ist die Grundlage einer Rechtsordnung. Das ist keine Kommandostruktur, sondern eine Rechtsstruktur. Und interessant daran ist ja auch, dass sie das nicht selber erfunden haben, sondern sie haben es bekommen von Gott. Und ich glaube, der Kern der Gesetzgebung, der ist nicht von Menschen gemacht, sondern wenn einem Atheisten würde ich sagen, das ist eine lange Tradition, die sich herausgebildet hat durch die Erfahrung. Und als Christ und selbstverständlich ein Jude würde das auch sagen, sage ich, Gott hat uns das gegeben. Also das ist schon mal ein Gang in die Freiheit, wobei dann auch Widerstände entstanden bei den Israeliten selber. Also es gab immer wieder solche, die sagen, lasst uns doch zurückkehren nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Also Sicherheit vor Freiheit. Eine ewige Versuchung des Menschen, die ich hier auch nicht lächerlich machen möchte, wahrscheinlich eine sehr menschliche Erregung. Wir sind heute mittendrin. Sicherheit oder Freiheit, was ist höher zu gewichten? Das mal fürs Erste.
Ja, und da bin ich gerne lieber bei der Freiheit. Ich wollte vielleicht zu den 10 Geboten, das ist etwas, darüber bin ich, wusste ich noch nicht so lange. Ich weiß nicht, wie relevant das ist oder wie oft man das hört, aber der Punkt, du sollst nicht töten in den 10 Geboten, ist, soweit mir das bekannt ist, tatsächlich eigentlich ein Übersetzungsfehler und schließt Selbstverteidigung gar nicht aus. Die ursprünglichen Christen waren gar keine Pazifisten im eigentlichen Sinne, sondern es heißt im ursprünglichen, du sollst nicht morden, was die Selbstverteidigung eben ausschließt. Halten Sie das auch für wichtig?
Das ist richtig. Es gibt verschiedene Begriffe für das Töten im Hebräischen. Und dieser hier in den 10 Geboten heißt eigentlich Morden. Das öffnet die Tür für eine andere Reflexion. Was heißt eigentlich Shalom? Nicht wahr? Also wenn Sie eine Selbstverteidigung befürworten, dann stellt sich sogleich die Frage nach dem Frieden. Ja. Und der Friedensbegriff, der hebräische Friedensbegriff Shalom, das ist ein Verb, das heißt eigentlich Ausgleich schaffen und Genugtuung leisten. Mhm. Während der lateinische Friedensbegriff Pax, das ist abgeleitet vom griechischen Peknymi, das heißt eigentlich eine Sache gerinnen lassen. Also sie wird so fixiert, wie sie ist. Und die Pax Romana bestand ja tatsächlich darin, also dass die Römer immer wieder neue Gebiete unterwarfen. Die Pax, das war Pax für sie, dann war dort Friede. Und dieser Friede bestand darin, dass die Menschen nicht aufmuckten. Und der Shalom-Begriff ist anders. Also er erlaubt eine Selbstverteidigung, die unter Umständen sogar bis zur Tötung dessen gehen kann, der meinen Frieden und meine Freiheit bedroht.
Jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sind wir aber noch in einer Kombination quasi von Christentum und Judentum, und wo trennt sich dann, also Moses und so weiter ist ja auch ein vielleicht der wichtigste Prophet im Judentum. Sie erkennen ja jetzt Jesus nicht als den Herrn und Erlöser an, und da entsprechend trennen sich ja doch die beiden Religionen noch. Wo fängt es bei Ihnen an, sage ich mal, spezifisch christlich zu werden, und wo trennt sich Judentum und Christentum voneinander?
Ich würde das so sagen: Die Juden sind das exemplarische Gottesvolk. Man sagt gelegentlich das erwählte Gottesvolk. Ich sage lieber das beispielhafte, das exemplarische Gottesvolk. Also an ihrem Beispiel zeigt Gott, wie er es mit den Menschen meint. Und die alten Israeliten haben ja oft auch rebelliert gegen Gott. Sie haben ihn zum Teil missverstanden. Sie wurden auch ermahnt von den Propheten, manchmal sehr streng. Und durch Christus ist die göttliche Zuwendung und sind die göttlichen Verheißungen auf alle Menschen, auf alle Völker übergegangen. Das Judentum ist noch da, zum Glück. Wir sehen weiterhin, wie Gott exemplarisch an den Juden und mit den Juden handelt. Und sie haben eine Sonderstellung, aber das, was er ihnen zugedacht hat, seine Liebe, seine Verheißungen und die Schöpfung per se natürlich, das gilt nun für alle Völker. Wir dürfen das als Christen, wir sind ja im Neuen Testament als Völker oder manchmal übersetzt man auch als Heiden benannt. Wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen. Und manchmal kann es geschehen in der Geschichte, dass Ideologien dazu neigen, die Juden nachzuäffen und zu sagen, wir sind das erwählte Volk. Das war ziemlich eindeutig beim Nationalsozialismus. Also da definierte die Ideologie die Deutschen als das erwählte Volk. Und vielleicht war das ein Grund, nicht der einzige, weshalb man dann die Juden ausrotten wollte.
Was Sie bereits angesprochen haben und was ich auch für die libertäre Idee sehr hilfreich finde, ist die Art und Weise, wie das Gesetz, die 10 Gebote, auch wenn sie, also dass sie von Gott kommen. Das manifestiert sich im Mittelalter unter Thomas von Aquin groß unter dem Naturrecht. Und das ist halt ein relativ geschickter Schachzug, meine ich. Ob man also die Atheisten damit einfach überzeugt, weiß ich nicht immer, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich, dass man sich auf eine Form von negativem Recht bezieht, statt eine Form von positivem Recht. Nicht? Und da ist es einfach so, nicht Gesetze werden vom Menschen gemacht und nach Belieben geändert, sondern es gibt von oben herab gesendete Rechte, die aus der Natur kommen oder eben von Gott kommen und die unabänderlich sind. Und in diesem Sinne hat eigentlich über Jahrhunderte hinweg der Gedanke geherrscht, Gesetze werden nicht gemacht, Gesetze werden gefunden. Und diese Form von Naturrecht halte ich für die, also Murray Rothbard leitet es anhand dessen ab. Hans-Hermann Hoppe begründet das auch noch mit der Argumentationsethik über ganz einfach Logik im Allgemeinen. Und im Prinzip ist das nichts weiter als eine Rückbesinnung auf die Art und Weise, wie das durch die christliche Religion schon mal geschehen ist. Ne? Also ich finde das wahnsinnig wichtig. Und deswegen bin ich dem Christentum im Laufe der Zeit immer positiver zugeneigt, statt mir zu denken, wenn nur Menschen die Gesetze erlassen, dann haben wir keinen, wie soll ich sagen, kein keinen ultimativen Hebel, so wie wir das hätten, wenn es von Gott gemacht wird. Dann, das hat Leute in einer gewissen Form von Demut gehalten und gesagt haben, ich bin nur ein kleiner Mensch, ich kann nicht einfach sagen, wie die Welt sein sollte. Und umgekehrt sehen wir aber, dass das heutzutage so ist. Das Rechtssystem wird mehr oder weniger gemacht und dann wird das eine Gesetz abgeschafft, das neue dazu erfunden. Und je mehr Gesetze erlassen, desto irrer wird unser System. Das hat man beim Untergang Roms schon gesehen und heutzutage geht's ähnlich. Schönes Zitat von Davila ist dazu, sterbende Gesellschaften sammeln Gesetze wie alte Menschen Tabletten. Und sind Sie da auch so ein Naturrechtler?
Ja, ich würde das Naturrecht natürlich, also das, ich finde, die These vom Naturrecht ist gut für Nicht-Gottesgläubige. Finde die richtig. Wer gottesgläubig ist, kann sich darauf berufen, dass Gott die Gesetze gestiftet hat. Wesentlich ist das, was Sie vorhin gesagt haben, dass gewisse Gesetze unantastbar sind. Also wenn das Parlament, das zuständige Parlament beschließt, Mordtaten seien unter gewissen Umständen zulässig, dann ist das kein Recht. Das ist das ein Gesetz, also eben gesetzt, lateinisch positum. Und es gibt ja den Rechtspositivismus, der davon ausgeht, dass jedes korrekt verabschiedete und beschlossene Gesetz legitim ist. Nicht nur legal, sondern auch legitim. Und es ist interessant, dass Friedrich August von Hayek in seinem Buch über die Verfassung der Freiheit den Rechtspositivismus kritisiert. Es gibt ein extremer Vertreter des Rechtspositivismus war vielleicht Carl Schmitt. Trotz allem natürlich ein hochbegabter Jurist, der durchaus auch gültige Dinge gesagt und geschrieben hat. Aber er hat natürlich auch den Führer legitimiert, weil er sozusagen auf legale Weise an die Macht gekommen sei. Der Führer schützt das Recht. Und da merken wir natürlich nicht erst 80 Jahre später, sondern schon viel früher, dass das kein gangbarer Weg ist. Und es ist wirklich so, dass gewisse Gesetze unantastbar sein sollten. Vielleicht auch solche, die nicht explizit als Gesetze in der Bibel verzeichnet sind. Ich nehme das Beispiel der Steuererhebung. Also in der Bibel gibt es den Zehnten. Sie geben den Zehnten ab des Einkommens, des Vermögens. Darüber könnte man noch diskutieren. Aber wenn es das Einkommen betrifft, dann wäre das Einkommen eigentlich relativ bald weg. Also das Steuerrecht kollidiert mit dem Eigentumsrecht. Sie werden ja teilweise enteignet. In Deutschland ist das nun bereits im Schnitt, wenn ich recht im Bilde bin, über 50%. Das ist eigentlich keine legitime Besteuerung. Das ist ein Beispiel dafür, wie der Rechtspositivismus, der heute, wie Sie zu Recht gesagt haben, dominiert, unglaublich in alle Richtungen ausufert. Und hinzu kommt ja auch die Steuerprogression, die ich für ein großes Problem halte. Sie ist auch in den meisten Ländern höchstens ungefähr 100 Jahre alt. Die Steuerprogression bedeutet, dass die höheren Einkommen einen höheren Steuerfuß bezahlen als die niedrigeren. Und das heißt, dass die Mehrheit einen Steuerfuß beschließt, der für sie selber nicht gilt. Nicht wahr? Also die Mehrheit hat dann einen niedrigen Steuerfuß dank niedrigerem Einkommen. Und dann melken sie diejenigen mit dem hohen Einkommen umso stärker. Das ist meines Erachtens zumindest fragwürdig. Darüber diskutiert man gar nicht. Es gab auch anfänglich Widerstände, vor allem in der angelsächsischen Welt gegen die progressive Besteuerung, auch in der Schweiz. Und das sind alles Dinge, die man eigentlich viel mehr reflektieren sollte. Wo ist die Grenze der legitimen Gesetzgebung? Sie hat Grenzen.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist diese Art und Weise, wie man... Es ist sehr intuitiv für Leute zu sagen, derjenige hat mehr, dann soll ihm auch mehr weggenommen werden. Während ich eigentlich denke, in der meisten Zeit haben die Leute noch ganz anders darauf reagiert. Da war dann in einer Stadt, vielleicht in einer Dorfgemeinschaft, wenn es ein bisschen größer war, dann hat dort möglicherweise zwar ein Reicher gelebt, aber die anderen waren auf einem deutlich geringeren Niveau. Aber man hat sich damit gut angepasst und es ist heutzutage halt eine starke Neiddebatte entstanden darüber, dass Reiche sollen möglichst viel abgenommen bekommen. Und natürlich flüchten die sich in Steueroasen, weil sie das Thema nicht einsehen. Und ich denke, man bekommt auch das Geld von den Leuten gar nicht. Aber umgekehrt ist es auch nicht so, dass sie abgeschottet von einer Gesellschaft sind, sondern ganz im Gegenteil. Viele Reiche erlegen sich selber eine gewisse Verantwortung auf, dass sie auch gut mit ihrer Nachbarschaft klarkommen wollen und gerne freiwillig viele Spenden und Abgaben haben. Aber solange man dezentralisiert ist, bleibt das dann eben auch in der Gemeinschaft. Und so sollte es sein. Und bei je weiter es wir uns in riesengroßen Zentralstaaten von jemand, der in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen ein besonders Reicher im Gegensatz zu seinem Umfeld ist, warum soll der sein Geld nach Berlin abgeben? Da sieht er natürlich seine Probleme mit.
Also der Zentralismus ist ein Problem, das wir in der Schweiz natürlich weniger haben. Mhm. Es gibt, die Kantone sind für viele Dinge zuständig. Aber was Sie sagen, das weiß ich auch aus Beobachtung und Erfahrung. Es gibt zum Beispiel reiche Leute, die machen eine Stiftung. Mhm. Und dann wird die Stiftung, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen aus meinem, aus dem näheren Milieu hier. Es gab einen Bauunternehmer, der hieß Ernst Göhner. Der starb ungefähr vor 50 Jahren. Mhm. Er war kinderlos. Und ich kenne die Frau, die bei ihm Hausangestellte war. Die lebt immer noch und ist jetzt 106. Ui. Also der Ernst Göhner hat irgendwann, er war noch gar nicht steinalt, hat er erfahren, dass er eine schwere Krebskrankheit hat und demnächst sterben würde. Und so hat dann seine Haushälterin mir immer wieder erzählt, da kamen täglich Juristen und Anwälte ins Haus und haben mit ihm Stiftungsurkunden erarbeitet. Und er hat eine Stiftung gemacht und die wird heute noch bei vielen Veranstaltungen oder auch Ausstellungen wird sie erwähnt. Die Ernst Göhner Stiftung habe einen Beitrag geleistet. Ich habe nun absichtlich ein Beispiel gewählt eines Stifters, der schon lange gestorben ist. Ich könnte Ihnen andere Beispiele bringen. Es gibt auch Stiftungen von Leuten, die noch am Leben sind. Ich möchte aber hier keine Lobeshymnen singen auf irgendwen, nur einfach das eine Beispiel. Und ich glaube, in der Schweiz gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende von Stiftungen. Ich war auch einmal Mitglied in einem Stiftungsrat, nicht beim Liberale Institut war das, sondern was anderes, wo eine ledige, kinderlose Frau ein großes Vermögen hatte im Sinne von Landwirtschaftsland und Bauland. Und davon profitieren jetzt noch gewisse Empfänger, also nicht speziell gewisse Kirchgemeinden und so oder Projekte. Also ich glaube, man hätte mehr davon, wenn man diesem Stiftungswesen und Spendewesen und der karitativen Gabe mehr Raum ließe, anstatt alles zu konfiszieren. Es ist ja auch so, dass der Einzug durch den Staat enorm umfangreiche Verwaltungskosten generiert, also Bürokratie. Ja. Die Bürokratie resorbiert einen großen Teil eigentlich der Vermögen. In Basel gibt es eine Merian-Stiftung, die gibt es schon seit fast 200 Jahren. Ein kinderloses, frommes Ehepaar mit großen Besitztümern hat sie errichtet und die lebt also heute noch sehr gut von den Erträgen und auch vom Vermögen. Mhm.
Lassen Sie mich noch mal etwas zur Bibel zurückkommen. Ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht bibelfest, aber ich habe mich schon häufiger mit Christen unterhalten und Markus Krall erwähnt es in Vorträgen auch immer wieder, der ebenfalls ein Christ ist und erzählt.
Ja, Markus Krall ist natürlich interessant, weil er seinerseits den christlichen Glauben katholischer Prägung mit dem liberalen Gedankengut und der liberalen Staatsauffassung verbindet. Mhm.
Also ich krieg's nicht wörtlich zusammen. Der Punkt ist aber im Endeffekt, es wurde bei Gott nach einem König verlangt. So, alle haben doch einen König und Gott erklärt ihnen, er wird euch besteuern, ihr müsst dann Abgaben leisten und so weiter und so fort. Ihr braucht keinen König, ich bin euer Gott. Sinngemäß. Sie wissen besser, worauf ich hinaus will. Ne? Sie können die Geschichte besser wiedergeben als ich.
1. Samuel 8, ja, genau. Mhm.
Also, jetzt kommt die Bibel.
Ich kontrolliere es. Reden Sie weiter.
Ich will auf den Gedanken hinaus, dass sich Christentum und Anarchie eigentlich gut miteinander verknüpfen lässt. Oder Markus Krall ist auch eine Art Minimalstaatler, aber der Punkt ist, es lässt sich im Grunde genommen sehr gut miteinander verbinden. Es gibt ein Buch Christentum und Anarchismus und ich habe auch viele bei libertären Gesellschaften sind Christen, ob nun Katholiken oder Protestanten, das lasse ich gerne mal dahingestellt. Natürlich gibt es dort auch Atheisten, je nachdem, wie man es nimmt. Aber der Punkt ist, viele Christen erzählen mir durchaus, dass die komplette Abneigung von weltlicher Herrschaft mit dem Christentum sehr, sehr gut vereinbar ist. Und das halte ich eben für einen relativ wichtigen Punkt. Was in der heutigen Zeit nimmt man das bei der Kirche nicht unbedingt mehr wahr.
Nein, die Kirche ist natürlich seit langem, vor allem im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und in der Schweiz, ist die Kirche sehr eng mit dem Staat verbunden. Also eine öffentlich-rechtlich anerkannte Kirche. Sie war zum Teil sogar Staatskirche. Ich möchte nur kurz hinweisen, es gab ja Fürstbischöfe, da war also der Bischof und der Fürst war in einer Person vereint. Mhm. Und in der evangelischen Kirche, auch in der Schweiz, weil man die Hierarchie, also den Bischof und die Kurie oben einfach abschnitt, also köpfte, man köpfte die Kirche, deshalb brauchte sie oben sozusagen eine andere Führung, auch wegen des Steuereinzugs und so. Und so wurde die Kirche mancherorts sehr staatsnah. Und das entspricht eigentlich ihrem Wesen nicht. Die Kirche sollte, wie das Gott sei Dank der katholischen Kirche immer wieder gelungen ist, eine auch etwas Distanz haben zum Staat. Aber leider stelle ich fest, dass auch katholischerseits eine sehr hohe Loyalität, jetzt zum Beispiel in Detailfragen, Corona und so, da war eigentlich kaum eine Abweichung von der Kirche zum Staat erkennbar. Und bei den Evangelischen auch. Wo ich eine Chance sehe, ist bei den Freikirchen. Mhm. Die sind natürlich sowohl finanziell als auch in ihrem Handeln sind sie frei. Und ich glaube tatsächlich, dass das Christentum und das Judentum eine anarchistische Komponente hat. Man darf auch vielleicht daran erinnern, dass die Juden ja eigentlich bis zur Gründung des Staates Israel, also nach der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, bis zur Gründung des Staates Israel 1948, waren die Juden immer als Minderheit und leider oft natürlich auch als Unterdrückte irgendwo anders zu Hause in bestehenden Staaten. Und das zeigt auch etwas von dem, also dass der Staat ist nicht eine hohe Priorität des Evangeliums, Und er kommt auch nicht unbedingt gut weg. In den östlichen Kirchen ist das etwas anders. Wir sehen das jetzt im Zusammenhang auch mit dem Krieg in der Ukraine. Also dass der russische Patriarch eigentlich ziemlich vorbehaltlos die Lieder des Herrschers singt. Also das ist eine Nähe, die mir nicht geheuer ist, aber die auch eine Tradition hat. Ich will das jetzt nicht in Bausch und Bogen verurteilen. Es ist eine andere Kultur. Aber ich bin froh, dass wir so etwas nicht haben. Und bei uns war die zum Beispiel im Kanton Zürich, wo Zwingli wirkte, war der Staat, oder anders gesagt, war die Kirche sehr nahe beim Staat. Es gab dann Entflechtungen ungefähr seit 1830. Und Vorstöße zur völligen Trennung wurden immer abgelehnt. In Frankreich erfolgte die Trennung 1905, eine radikale Trennung zwischen Kirche und Staat. Und das schwappte dann in drei Schweizer Kantone über, die an der Grenze sind, nämlich Genf, Neuenburg und Basel. Dort ist Kirche und Staat ziemlich radikal getrennt. Das ist ein Einfluss von Frankreich, aber sonst sind die Kirchen öffentlich-rechtlich anerkannt und profitieren deshalb auch von staatlichen Finanzen.
Ja.
Wenn sie ihre Sache gut machen, ist das ja egal. Aber ich kenne Leute, die eigentlich überzeugte Christen sind und dann ausgetreten sind, weil die Kirche in irgendeiner Volksabstimmung eine Parole ans Pfarrhaus oder an die Kirche gehängt hat, die sie ablehnten und die man auch, das war auch keine Bekenntnisfrage, man konnte zweierlei Meinung sein. Und deswegen finde ich das gefährlich, wenn die Kirche politisch agiert. Ich habe zwar auch politisch immer Stellung genommen, aber nicht als Kirche oder als Pfarrer, sondern als Privatperson.
Okay, also möchte ich einen Satz einwerfen, und zwar hatte ich hier auf dem Kanal auch schon mal ein Ferngespräch mit Michael Anton Fischer, der hat ein Buch geschrieben namens Bitcoin Nation, und da bezieht er sich, so wie Sie gerade eben die jüdische Diaspora angebracht haben, bezieht er sich darauf, dass das Judentum relativ erfolgreich gemacht haben. Ja, das ist eine Trennung von einem Staatsgebiet, aber dadurch haben die Juden überlebt, und er zieht den Gegenzug dazu, zum Beispiel zu Karthago, was restlos zerstört wurde, weil es wahnsinnig zentralisiert war. Also zu behaupten, man bräuchte einen Staat, weil sonst wäre man keine in irgendeiner Art und Weise geformten Gemeinschaft, ist ja nicht ansatzweise wahr. Ne? Die Juden haben das ja über Tausende von Jahren geschafft, ja, sich zu erhalten. Also ist ein wichtiger Punkt. Die eben nicht stattfindende Trennung von Kirche und Staat. Aber ich sehe das ehrlich gesagt in Ihren Beiträgen auch immer wieder so, dass Sie das kritisieren. Natürlich kann ich jetzt sagen, das machen Sie als Privatperson. Ob das so einfach zu trennen ist, weiß ich jetzt nicht. Also einer der mir am meisten missfallenden Personen der Kirche, die ich immer wieder mal sehe, ist der Kardinal Marx. Und der kommt ja nur auch aus Trier, genauso wo ich auch herkomme. Und der ging sogar so weit, dass er die Kirche mit dem Staat verbandelt sehe, dass er die katholische Kirche, meine ich, als einen Teil des Kommunismus bezeichnet hat. Ich habe jetzt nicht das genaue Zitat auf Lager, aber das hat er grob beschrieben, so ungefähr gesagt, was ich ganz, ganz furchtbar finde. Und ich bin ehrlich gesagt dann immer sehr positiv angetan, wenn ich wie bei Ihnen so ein bisschen Gegenstimme dazu sehe, von wegen, es lässt sich hier auch anhand von konkreten Bibelzitaten belegen, dass das, was er sagt, eine Form der staatlichen Anbiederung von Seiten der Kirche waren. Und ich bin da froh darüber, wenn ich dann von einem Geistlichen mehr oder weniger eine Art Gegenstimme höre. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dann unterstellen möchte, dass Sie das nur als Privatperson sagen, sondern ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm, wenn Sie ein Pfarrer sind und dort sagen, das hat keine sinnvolle Begründung im Christentum.
Ja, ich muss vielleicht präzisieren. Ich sage es aus theologischer Motivation heraus.
Natürlich, ja.
Und auch aus theologischer Erkenntnis. Aber ich sage es nicht sozusagen im Namen des Pfarramtes oder der Kirche. So. Mhm. Aber es sind theologische Erkenntnisse dahinter, die ich darstelle, die ich auch zur Diskussion stelle. Ich kenne auch Leute, die nicht einverstanden sind. Und wenn einer, der Marx heißt, dann noch eine Position vertritt, wie Sie sie soeben geschildert haben, das finde ich also schon etwas peinlich eigentlich. Der Name sollte vielleicht eher zu einer kritischen Reflexion veranlassen. Evangelischerseits hat mich immer gestört, dass der Präses der evangelischen Kirchen, der EKD, der Bedford Strom, Heinrich Bedford Strom, der war Mitglied oder ist immer noch Mitglied der SPD und in seinem Amt, das er innehatte, kann er das schlicht und einfach nicht sein. Also die evangelische Kirche in Deutschland war immer sehr eng mit der SPD verbunden und ich wäre sogar tolerant und sage, ja, ein Christ darf auch Sozialist sein. Wir haben mal, als ich das Studium begann, ein großes Seminar gemacht, eine Tagung, auch mit Leuten aus der Wirtschaft und aus der Politik, mit dem Titel, dürfen Christen Sozialisten sein? Also das war immer noch eine Frage, darf man es sein? Und heute gibt es Kirchenleute und Kirchenfunktionäre, auch Pfarrer natürlich, die das Gefühl haben, ein Christ müsse Sozialist sein. Und das das sehe ich überhaupt nicht. Ich würde nicht bestreiten, weil ich halte mich nicht für unfehlbar. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ich bin Christ und ich bin aber auch Sozialist oder sozialistisch angehaucht, dann könnte ich ja mit ihm diskutieren. Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede und wie stark muss man den Liberalismus gewichten, also die Gegenposition zur Staatsgläubigkeit, darüber kann man diskutieren, aber dass man das sozusagen als ein Teil des kirchlichen Bekenntnisses versteht, das finde ich absurd. Der Sozialismus ist nicht Teil des christlichen Bekenntnisses in keiner Weise.
Ja. Bin ich froh darüber, dass Sie das so sehen, aber sonst hätte ich Sie auch nicht eingeladen. Ich bin halt ein ganz, ganz starker Gegner vom Sozialismus. Es ist mir schon ein bisschen fremd, dass man das unter einen Hut bringt. Meiner Meinung nach muss man sich dafür stark verbiegen.
Ich habe noch nachgeschaut, 1. Samuel 8 ist die Stelle, die Sie genannt haben, wie ich gesagt habe. Ja, Israel begehrt einen König. Und das ist wirklich eine sehr interessante Stelle. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass Gott ihnen am Schluss nachgibt. Er gibt ihnen nach. Ja, dann, wenn das eben sein muss, dann habt ihr halt euren König. Aber die Erfahrung mit den Königen, die Erfahrungen waren nicht besonders gut. Ich habe mal gezählt, nicht wahr? Die Könige werden ja dann noch in der Bibel qualifiziert. Er tat, was dem Herrn missfiel, er tat, was dem Herrn gefiel. Und die Fehlbesetzungsquote lag etwa bei 70%. Also ähnlich wie bei den heutigen Politikern, wo sie vielleicht annehmen können, 70% sind als Politiker unbrauchbar. Und machen trotzdem Politik oder regieren. Das ist ja gar nichts Neues. Und schon allein das müsste uns dazu veranlassen, den Staat minimal zu halten. Denn die Hebelwirkung der Fehlbesetzungen wird immer größer, je wichtiger und je mächtiger der Staat ist, das ist ja klar.
Ja, und außerdem geht alles in eine Richtung, während, es werden einfach immer ein Gesetz erlassen und das kommt nie wieder zurück. Das Beispiel mit der Schaumweinsteuer und zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsmarine ist eines der berühmtesten davon, was fast jeder kennt. Aber halt jedes dieser Gesetze, das überlebt sich, weil es geht immer in eine Richtung und wenn man zurück zu den Wurzeln bekennt. Das ist immer etwas, was ich sehe das gerne. Ich weiß nicht so richtig, wie es passieren soll. Wir alle wollen keine gewalttätige Revolution, aber wie man den Staat Grundlagen zurückkehrt. Und da ist mir im Grunde genommen egal, sind das jetzt Christen und die 10 Gebote? Oder sind es naturrechtliche Überlegungen? Oder ist es von libertärer Seite aus schlicht das Nicht-Aggressionsprinzip? Wie es läuft, ist mir im Grunde egal. Hauptsache, es läuft einigermaßen unblutig ab und es funktioniert mit möglichst wenig Verlusten. Das ist im Grunde genommen mein Einspruch. Aber wenn ich mit Christen hier und da diskutiere, sind sie manchmal dem Libertarismus nicht ganz zugeneigt, sondern gehen in eine Art und Weise, dass sie sagen, bevor du die Leute vom Libertarismus überzeugst, überzeuge ich Leute wieder zum Christentum zurückzukehren. Und ich sage mir, die Gemeinsamkeiten sind dabei so groß, dass mir das gar nicht besonders im Detail wichtig ist, auf welche Art und Weise es läuft. Es gibt halt beim Christentum gewisse Formen und Gebräuche, die finde ich, ich brauche die nicht, sagen wir es so. Und da sind aber Christen mit mir oft nicht, viele Leute sind halt durch staatliche Schulbildung so stark ideologisiert, dass sie sich sagen, das Christentum, das erlegt mir so viele Regeln und Gebräuche auf, dass ich nicht anders kann, als zu sagen, es wurde missbraucht. Und die meisten Christen, die das hören, die sagen wiederum, ja, glauben Sie im Ernst, ich habe noch nie mit einem Atheisten gesprochen. Es ist ja Wahnsinn. Also natürlich wurde das Christentum missbraucht, so wie fast jede Ideologie missbraucht wurde. Und ich möchte nichts weiter als zu den Wurzeln zurückkehren und die eigentliche Idee aufbereiten und mich auch gerne dagegen auflehnen, was heutzutage, wir sprachen bereits darüber, wie es von der Kirche missbraucht wird. Und Freikirchen hatten Sie ebenfalls schon angesprochen, aber Sie sind kein Vertreter einer Freikirche, nicht wahr? Sie sind,
ich habe immer bei der Landeskirche gearbeitet,
ja.
Und ich wurde in verschiedene Kantone gewählt. Deswegen habe ich auch verschiedene Strukturen kennengelernt. Mhm. Wie Sie wissen, ist die Schweiz ziemlich kleinräumig und auch die Kirchenstrukturen sind unterschiedlich. Also eine sehr gute Struktur fand ich zum Beispiel im Thurgau, wo ich zuerst war, ungefähr 10 Jahre. Dort war die Kirche öffentlich-rechtlich anerkannt, bekam aber keinen Rappen vom Staat, sondern musste mit Hilfe des Staates die Steuern einziehen oder der Staat zog sie ein und reichte sie an die Kirche weiter. Die Kirche hat das abgegolten mit einer Steuerbezugsprovision, das sind so lustige Wörter aus dem Steuerrecht. Aber wer austrat, der bezahlte wirklich nichts mehr an die Kirche. Und das ist korrekt. Mhm. Der Austritt muss diese Wirkung haben. So ist es auch hier ungefähr im Kanton Schwyz. Im Kanton Zürich gibt es noch sogenannte historische Rechtstitel. Also es gab Kirchengüter, die der Staat eingezogen hatte nach der Reformation. Und für diesen Einzug entschädigt er die Kirche immer noch mit Geld. Und zwar beide Konfessionen oder sogar auch noch die Christkatholiken ein wenig. Also das, finde ich, ist nun wirklich überholt.
Sie hatten bereits angesprochen, dass die Kirche in Bezug auf den Staat, Sie sagten im spezifischen Corona, aber was ich ganz besonders viel erlebe, weil die Kirche hat nach wie vor einen geistigen Einfluss auf die Gesellschaft. Das, was sehr häufig meiner Meinung nach missbraucht wird, ist die Form der Nächstenliebe, um Masseneinwanderung ins Sozialsystem halt zu rechtfertigen von Seiten des Christentums. Und dagegen sprechen Sie sich auch häufiger schon aus. Ich meine, ich abonniere die Eigentümlich Frei jetzt schon seit genügend Jahren, um das immer wieder mal mitzukriegen. Es ist nicht immer dasselbe. Sie sprechen immer wieder über unterschiedliche Dinge. Aber das ist auch etwas, da sehe ich, das Christentum einfach missbraucht.
Ein Brennpunkt ist wahrscheinlich die Katrin Göring-Eckardt, nicht wahr? Sie ist ja in einer Kirchensynode und sie ist auch eine unglaubliche Kämpferin für jede Art von Einwanderung ins Sozialsystem.
Ja.
Und das halte ich für eine sehr verhängnisvolle Verbindung. Also mal zunächst Nächstenliebe. Die Nächstenliebe, die kann verschiedene Gestalten annehmen. Die schöne Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt das. Lukas, Kapitel 10. Also einer ist in einer verhängnisvollen Lage. Und dann ist der erste Akt der Nächstenliebe ist, dass der Passant ihn in Sicherheit bringt. Also zu notfallmäßig, nicht wahr? Und dann die nächste Stufe ist, dass er ihn irgendwo hinbringt, wo er länger gepflegt werden kann, nämlich so lange, wie er das nötig hat. Und die dritte Stufe ist dann, dass er dafür bezahlt. Also, ich kann mich einem Menschen direkt zuwenden, der in der Not ist. Zweitens, ich kann dafür sorgen, dass er in eine Struktur kommt, wo er überleben kann und wo er auch ein gewisses, vielleicht eine gewisse Lebensqualität wieder erlangt. Und drittens kann ich bezahlen. Aber es ist immer eine direkte Verbindung zwischen mir und dem Hilfsbedürftigen. Wenn ich bezahle, dann ist die Verbindung indirekt, aber ich mache es freiwillig. Nun kann man das auch auf eine andere Ebene transponieren. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand also Katastrophenhilfe leisten will und eine Sammlung macht. Das ist, glaube ich, also eine Katastrophenhilfe im Ausland und eine entsprechende Sammlung der Mittel. Das sind ja die Beiträge auch freiwillig. Inzwischen sind aber die meisten Hilfswerke werden mit Staatsgeldern alimentiert, und zwar zu großen Teilen. Und das andere Problem, das Sie angesprochen haben, können wir Abertausende oder vielleicht Millionen von Menschen, die zugegebenermaßen unter ungünstigen Bedingungen leben, zu uns nach Europa holen? Hat das einen Sinn? Hilft das diesen Menschen und hilft es auch den Ländern, aus denen sie kommen und für die sie eine gewisse Verantwortung haben? Und da würde ich in den meisten Fällen sagen, nein, aus diesem Grunde ist ja auch die Flüchtlingskonvention von 1951 ziemlich klar in ihren Worten, wer ein Flüchtling ist und wer nicht. Zum Beispiel Angela Merkel hat immer von Flüchtlingen gesprochen und das waren keine Flüchtlinge, zum allergrößten Teil. Sie hat das Wort einfach missbraucht, um einen falschen Eindruck zu erwecken. Offenbar war es ihre Absicht, sich in ein gutes Licht, in ein karitatives Licht zu stellen. Wir sollten aber auch beachten, dass die Einwanderung vor allem dann gut funktioniert, wenn man die Leute nicht unterstützt. Ja, Einwanderung ist okay. Allerdings braucht es so eine Art Selektion. Das gab es früher auch. Helmut Schmidt hat darauf hingewiesen, dass es in diesem Land, also Deutschland, Mord und Totschlag geben würde, wenn wir offene Grenzen hätten. Die haben wir heute. Den Mord und Totschlag haben wir auch. Also man muss einfach vorsichtig sein. Die Kulturen sind unterschiedlich und nicht alle Errungenschaften, die wir in Europa haben, können wir einfach so an jeden Ankömmling verschenken. Und es ist ja auch auffällig, dass der Männeranteil, also der Anteil von jungen Männern, massiv überwiegt. Also schon das deutet darauf hin, dass es hier nicht um einen Flüchtlingsstatus geht, sondern um eine Migration. Und natürlich das Sozialsystem zieht die Leute an und wird dann dadurch überlastet. Das sieht man jetzt schon im Gesundheitswesen. Und diese Konstellation erzeugt Fremdenfeindlichkeit mit der Zeit. Und die Fremdenfeindlichkeit wollen ja diejenigen, welche die Einwanderung maximieren, angeblich verhindern. Aber sie tun das Gegenteil. Ja. Also die Kulturräume sind unterschiedlich. Man muss nicht verfeindet sein. Man darf aber Unterschiede ernst nehmen und respektieren. Und dann muss man auch merken, dass unsere freiheitlich-demokratische Zivilisation nicht überall hin übertragbar ist. Auch nicht auf jedes Individuum. Und es gibt natürlich im Islam auch ideologische Motive, um nach Europa zu kommen. und Europa zu übernehmen. Das gibt es auch. Ich sage nicht, dass das alle Muslime wollen, aber es gibt einen Anteil, welche das anstrebt.
Ja, ich kann dazu ehrlich gesagt gerade wieder die letzte Ausgabe der Eigentümer, vielleicht ist es inzwischen die vorletzte, aber sie nehmen darauf einen schönen Bezug zwischen Michel Foucault ist in den Iran eingereist und beobachtete eine ähnliche Bewegung wie unter Thomas Münzer bei den Bauerprotesten nach Luther in Deutschland. Es ist eine Form der sozialistischen Bewegung. Jetzt würde man Khomeini wahrscheinlich eher eine Form der extremistischen des theologischen Gottesstaates anführen, aber nichtsdestotrotz, es hat sozialistische Elemente. Also ich fand das schön auf den Punkt gebracht.
Ja, das war ja, ich habe das von Pascal Bruckner gehört. Ich höre manchmal die französischen Denker in so einem Speech, wie wir ihn jetzt hier machen, oder auch in Diskussionen von Südradio. Sie kennen vielleicht den Kontrafunk.
Ja.
Und in Frankreich gibt es das Südradio, welches manchmal eine ähnliche Stoßrichtung pflegt. Und das ist sehr interessant, die Leute dort zu hören, auch Finkielkraut oder eben Bruckner und auch die Ökonomen. Aber das ist dann eine andere, sozusagen eine andere Domäne.
Ich möchte noch auf ein bisschen auf den Unterschied kommen zwischen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche. Ich muss gestehen, bei mir ist das Bild ein bisschen verschwommen. Natürlich kenne ich das Grundprinzip. So die Protestanten möchten ihren Rückbezug auf die Bibel, während die Katholiken sich dem Papst nahe fühlen und so weiter. Ich muss gestehen, für mich ist, oder lassen Sie mich so anfangen. Ich war auf einer katholischen Grundschule, aber ich bin nicht getauft, weil in meiner Familie gab es einen Bezug zu den Zeugen Jehovas. Und da haben sich meine Eltern gesagt, das hat die Familie entzweit, deswegen lassen wir dich nicht taufen. Erst wenn du das selber möchtest. Ich fand aber, dann war ich mit 8 Jahren in der Grundschule irgendwie zu jung dafür, um mich schon wirklich dazu zu entscheiden. Aber ich war immer im katholischen Religionsunterricht. Und im Religionsunterricht war es ein etwas, was mich bis heute prägt, worauf ich immer wieder Bezug nahme, war, man muss sich in die Gedankenwelt des Gegenübers hineinversetzen, um Empathie zu empfinden. Das war bei mir in der Grundschule ein ganz, ganz wichtiger Bezug und über den ich heutzutage dankbar bin. Ich habe das verinnerlicht und ich habe das Gefühl, bei vielen anderen Leuten ist das nicht so der Fall. Ich weiß nicht, ob das eine bestimmte Stoßrichtung innerhalb der katholischen Kirche ist, und ich würde auch sagen, in dieser Grundschule gab es auch evangelischen Religionsunterricht. Ethik gab es damals noch nicht, aber die haben, glaube ich, etwas Ähnliches grundsätzlich gepredigt. Aber dieser Unterschied zwischen, ich habe hier dieses Buch von Tom Woods gelesen, How the Catholic Church Built Western Civilization. Ich fand das sehr interessant, und für mich ist es der Unterschied zwischen katholischer und und evangelischer Kirche teilweise ein bisschen vernachlässigbar, weil ich in Bezug zu staatlichen Sachen wie Nächstenliebe, wir sprachen schon über Corona und über Masseneinwanderung und so weiter, da geben die sich beide für mich nicht viel, sondern da bin ich auch eher wie Sie bei den Freikirchen. Aber vom Grundprinzip her, weil Sie evangelischer Pfarrer sind, wie ist da Ihre, streiten Sie sich noch mit Katholiken oder wie ist der Bezug heutzutage?
Also ich war zweimal in einem dominant evangelischen Gebiet im Pfarramt und dann am Schluss die letzten 8 Jahre in einem katholischen Gebiet. Das ist Kanton Schwyz, wo ich jetzt immer noch wohne, in Küsnacht am Rigi. Und in den evangelischen Bereichen, da war ich sozusagen, ja, man könnte sagen, vielleicht ein wenig der Platzhirsch. Und die katholischen, der katholische Pfarrer, der hatte eine Minderheit. Also inzwischen ist das auch nicht mehr so, aber damals war es noch so. Und ich habe natürlich immer alle Arten von Zusammenarbeit und Kooperation, also ein gutes Verhältnis gesucht und gepflegt und das ist auch weitgehend gelungen. Hier war ich der Kleine und die Katholiken sind die Großen. Und das war auch interessant. Ich habe dann dem katholischen Pfarrer, bevor ich herkam, habe ich einen Brief geschrieben, mich vorgestellt und so, und dass diese Konstellation kurz erwähnt. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und wir hatten eine gute Zusammenarbeit, solange ich aktiv war. Gestern war ich zum Beispiel in einem katholischen Zirkusgottesdienst hier im Dorf. Da war auch eine evangelische Pfarrerin dabei, hat gepredigt, aber es war eigentlich ein katholischer Gottesdienst. Und da sind meine Frau und ich hingegangen. Das war schön. Die Unterschiede würde ich versuchen, folgendermaßen auf den Punkt zu bringen. Also die katholische Kirche versteht sich als Mittlerin. Sie vermittelt zwischen Mensch und Gott. Insofern ist es eine priesterliche Kirche. Der Priester vermittelt. Und die Vermittlung geschieht im Tempel. Tempeltypische Religionsgemeinschaften haben dann immer auch ein Zentrum, wo der höchste Tempel ist, das ist also der Vatikan. Und dort ist der höchste aller Priester, nämlich der Papst. Und dann gibt es eine Hierarchie. Und diese Konstellation hat ja im Mittelalter dazu geführt, dass die Macht missbraucht wurde. Und es war besonders penetrant beim Ablass, wo man den Leuten sagte, wenn ihr bezahlt, dann vermitteln wir euch die Gnade und die Vergebung Gottes. Und das hat das Fass zum Überlaufen gebracht und dann hat es geknallt und es kam die Reformation. Und die Reformation hat natürlich nicht nur den Ablass und den Papst abgeschafft, sondern sie hat ein neues Amtsverständnis erarbeitet aus der Bibel. Ich würde sagen, die katholische Kirche, wie erwähnt, ist eine Priesterkirche und die evangelische Kirche ist eine Rabbinerkirche. Der evangelische Pfarrer ist kein Priester, sondern ein Rabbiner. Und der Rabbiner entstand eigentlich in der jüdischen Diaspora im Alten Testament schon, als die Juden verschleppt wurden nach Babel. Und dann gibt es diese Stellungnahme, den Brief des Propheten Jeremia, der sagt, ihr habt jetzt keinen Tempel mehr, aber richtet euch ein und versucht euch zu arrangieren mit den Leuten, die dort sind und die eben nicht zu eurem Volk gehören. Das sind auch Menschen. Und so entstand die Synagoge, die kein Tempel ist, und der Rabbiner, der kein Priester ist. Und ich finde, diese Typologie ist weitgehend immer noch gültig, auch wenn sie vielen Leuten nicht bewusst ist. Es gibt heute auch evangelische Pfarrer, die ein bisschen Priester spielen, und es gibt katholische Pfarrer, die sich als Rabbiner verstehen. Aber auch die ganze Tradition der katholischen Kirche ist priesterlich. Und das hat auch etwas Schönes natürlich. Und im Westen ist ja das nun so, dass praktisch das Zölibat das Einzige ist, was den Priester noch von den anderen Leuten unterscheidet. Nicht wahr? Früher war es die Kleidung, sie trugen die Soutane und sie hatten auch einen speziellen Status. Heute ist es praktisch nur noch das Zölibat. Und deshalb glaube ich, dass sie auch am Zölibat festhalten werden, umso mehr, als es in vielen Ländern, in den meisten Ländern, ist das Zölibat gar nicht umstritten. Und bei uns war dann eben, weil der Pfarrer ein Rabbiner ist, das Pfarrhaus von Anfang an, schon bei Luther begann das, ist das Pfarrhaus auch ein Paradigma für das christliche Familienleben. Das ist in vielen Fällen missglückt. Es gibt viele geschiedene Pfarrer und Pfarrerinnen, aber das war so die Wegscheide. Die katholische Kirche ist eine Priesterkirche, die evangelische ist eine Rabbinerkirche. Mhm. So, das ist etwas formelhaft, aber ich glaube, mit dieser Unterscheidung kann man sich orientieren. Übrigens sind auch die orthodoxen Kirchen sind auch priesterlich geprägt, obwohl die Priester heiraten dürfen. Aber zum Beispiel Bischof werden kann nur der Unverheiratete, also der zölibatäre Priester. Mhm.
vor dem Hintergrund der der Verstaatlichung der Kirchen und wie ihre ich würde es Missbrauch nennen, ich möchte da aber natürlich nicht persönlich bestimmten Leuten auf die Füße treten, die sich da vielleicht dagegen aussprechen, aber ich sehe einen permanenten Austritt aus Kirchen, den ich nachvollziehen kann, wenn sie ihr Amt auf eine Art und Weise gebrauchen, dass man sich sagt, dann habe ich, das hat nichts mehr mit der Kirche auf die Art und Weise zu tun, wie ich sie verstehe. Wenn Sie sich so die kommenden Jahre vorstellen, sagen wir mal 5 bis 10 Jahre, vielleicht noch weiter gedacht, wie würden Sie die Zukunft der Kirche so betrachten? Denken Sie, wir finden wieder zu bestimmten kirchlichen Wurzeln zurück, oder denken Sie, das ist ein Konstrukt einer vergangenen Zeit und es werden die Menschen werden in Zukunft eher wieder säkular? Vielleicht auch nicht unbedingt nur realistisch betrachtet, sondern auch einfach aus Ihrem Bauch Gefühl heraus, was würden Sie Ihr Katastrophenszenario, sag ich mal so?
Ich vermute, dass, also ich habe in Frankreich vor bald 50 Jahren Stellvertretungen gemacht in Kirchgemeinden, und damals waren Kirche und Staat bereits über 65 Jahre getrennt. Und die Kirche in Frankreich, die fristet zum Teil ein sehr kümmerliches Dasein, sie haben sehr wenig Geld. Und auch katholischerseits ist der Priestermangel hochdramatisch. Also es ist sehr schwierig, in dieser Situation zu agieren. Und Europa hat nicht die Tradition der neuen Kolonien, in Anführungszeichen, nicht wahr? Es gibt ja zwei Beispiele von Ländern, wo die Kirche sehr wichtig ist, obwohl sie völlig frei organisiert ist, nämlich in der evangelischen Variante in den USA und die katholische Variante in Mexiko. Diese Bevölkerung sind ziemlich fromm, eigentlich beide, und beide Kirchen sind aber nicht irgendwie Staatskirchen, sondern haben den Status von Freikirchen. Diese Tradition haben wir in Europa nicht. Es wird so nicht kommen. Das sieht man in Frankreich. Aber trotzdem glaube ich auch nicht, dass es so etwas wie eine öffentlich-rechtliche Volkskirche zurückkommen wird. Die Kirche muss sich gewissermaßen neu strukturieren und mit Hilfe des Heiligen Geistes versuchen, ihren Auftrag zu erfüllen. Sie hat ja einen Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums an alle Menschen und im Dienste der Menschen da zu sein. Da gibt es immer wieder Gelegenheiten, und ich glaube, dass die Kirche das nach einigen Tiefpunkten vielleicht wieder irgendwie schaffen wird. Ich hoffe es. Aber die Kirche, glaube ich, nicht mehr zurückkehren können zu dem, was war. Und diese Veränderungen, die sah man kommen, nur sind sie jetzt unglaublich rasch für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Herr Ruch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, habe mich gefreut, und ich werde auch gerne dann reinschauen und auch in die anderen Gespräche, die Sie geführt haben und führen.
Vielen Dank.
Also alles Gute für Sie und auch Ihr Medium, das Sie hier betreiben, und viel Glück, und wir begegnen uns vielleicht mal wieder wie damals in Stuttgart.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.